Ja, guten Morgen. Ganz herzlichen Dank für die wiederholte Einladung hierhin. Ich glaube, es ist jetzt das 8. oder 9. Mal, dass ich hier vor Ihnen und anderen, die in den letzten Jahren hier waren, zu verschiedenen Themen reden darf. Die Reden und auch die Diskussionen danach mit Ihnen sind ja alle bestens und ausführlich dokumentiert. Das wollte ich noch mal sagen. Es gibt ja Mitschnitte, wo sich auch jetzt und auch in 10 Jahren jeder und jede überzeugen kann davon, was ich nun gesagt habe und was ich nicht gesagt habe. Das nur noch mal zum Hinweis, das kann man sich alles im Internet angucken. Ich könnte jetzt, und Frau Rehwein hat mir eine Vorlage geliefert, das war nicht abgesprochen, das würde sie wahrscheinlich nicht machen mit mir, etwas neckisch sagen, die Verzögerung des heutigen Termines hat nur damit zu tun, dass wir mit dem Thema warten wollten, bis auch der Bundespräsident die Erkenntnis hat. Aber das habe ich jetzt nicht gesagt und das wird aus dem Mitschnitt bitte auch gleich wieder rausgeschrieben. So, nein, allen Ernstes, über die Gefahr eines drohenden oder schon begonnenen nuklearen Rüstungswettlaufs hätte ich hier auch schon vor einem halben Jahr sprechen können, auch vor einem Jahr schon. Auch schon vor 1,5 oder vor 2 Jahren, weil nicht nur die Anzeichen wurden immer deutlicher, sondern auch die sehr konkreten Maßnahmen dieses Wettlaufs bei verschiedenen Akteuren, zu denen ich gleich komme. Ich hoffe, dass alle mich gut hören jetzt. Ich wollte eigentlich ein Handmikrofon haben. Auch diejenigen, die bei früheren Veranstaltungen mir noch eine Hörhilfe gegeben haben zum Umhängen. Wenn da noch Bedarf ist, dann tun Sie das bitte. Ich will anfangen mit dem Ereignis, was ja auch in der Einladung geschrieben ist, nämlich der Aufkündigung des wichtigsten Rüstungskontroll- und Abrüstungskontrollabkommens der letzten Jahrzehnte. Dem sogenannten Mittelstreckenabkommen, auf Englisch Intermediate Nuclear Forces, deswegen die Abkürzung INF oder INF, das ist die Erklärung. Vom 7. Dezember 1987, damals unterschrieben von den Präsidenten Ronald Reagan der USA und Michail Gorbatschow der noch damals bestehenden Sowjetunion. Dieses Abkommen ist aus 3 Gründen von ganz besonderer Bedeutung. Es ist das einzige Abkommen im Nuklearwaffenbereich, wo es wirklich um vollständige Abrüstung geht, einer ganzen Kategorie von Atomwaffen, nämlich solchen, die mit einer Reichweite von 1.000 bis 5.500 Kilometer fliegen können. Das nennt man dann Mittelstreckenraketen. Darunter ist die Kategorie von Kurzstreckenraketen. Das geht von 500 bis 1.000 Kilometer. Die sind damals gleich auch mitverboten worden. Darunter wiederum 0 bis 500 Kilometer ist das, was man früher die nukleare Artillerie nannte. Und am anderen Ende, was über 5.500 Kilometer Reichweite hinausgeht, bis 10.000 oder 13.000 Kilometer, das sind dann die sogenannten strategischen Atomwaffen. Und mit diesem Abkommen vom Dezember 1987 wurden eben alle Mittelstreckenraketen Reichweite 1.000 bis 5.500 Kilometer und die Kurzstreckenraketen gleich mit verboten. Die Landstationierten, das ist ganz wichtig, was oft vergessen wird, es ging leider nur um solche, die man auf Land stationiert. Diejenigen, die auf Schiffen stationiert waren, waren nicht drunter. Und zwar solche, auf die man theoretisch eben nukleare Sprengköpfe drauf tun kann. Und zweitens wurden die sogenannten Marschflugkörper verboten. Englische Wort dafür war Cruise Missiles, die ja auch bei uns standen im Hunsrück. Alle anderen Nuklearwaffenabkommen, die wir haben, sind nur, in Anführungszeichen, Begrenzungsabkommen. Ich will das nicht verharmlosen, das ist natürlich auch ein Fortschritt, dass wir heute, 40 Jahre nach dem Höhepunkt des Kalten Krieges, das war so 1976, da hatten allein die Sowjetunion und die USA über 40.000 einsatzfähige Atomwaffen, jetzt sind sie etwa runter auf 7.000 bis 8.000, das ist immer noch mehr als genug, um sich gegenseitig und die ganze Welt mit zu vernichten, aber ist natürlich ein relativer Fortschritt. Aber eben in all den anderen Nuklearwaffenabkommen, das sind vor allem die zwischen Washington und Moskau, ist immer nur die Zahl von Atomsprengköpfen reduziert worden oder die Zahl der sogenannten Trägersysteme. Mit Trägersystemen meint man entweder die Bomben, die Flugzeuge, die eben Atombomben tragen können, die U-Boote und Schiffe
oder eben die landstationierten Raketen. Die zweite besondere Bedeutung dieses INF-Abkommens vom Dezember 87, es hat das weitestgehendste, Rüstungsfachleute sagen, intrusivste, also einschneidendste Überwachungs-, Kontroll- und Inspektionsregime. Ich habe das zweifelhafte Vergnügen, alle Rüstungs- und Abrüstungskontrollverträge der letzten 45 Jahre auch wirklich gelesen zu haben, vom Anfang bis zum Ende. Das ist keine vergnügungssteuerpflichtige Aufgabe bei Ihnen, vor allem für jemanden, der in Mathematik, Physik und Chemie immer eine 5 oder eine 6 in der Schule hatte, diese ganze Technik. Aber ich habe mich da durchgewühlt und war auch zum Teil ja als Journalist bei den Verhandlungen dabei, als es um das Verbot von Chemiewaffen ging, über das 20 Jahre in Genf verhandelt wurde, aber eben auch die INF-Verhandlungen, die ja in ihrer wesentlichen Phase zwischen 1981 und 87 in Genf stattfanden. Und deswegen kann ich guten Gewissens sagen, kein Abkommen hat so weitgehende einschneidende Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen. Das ist ein wichtiger Punkt, auf den ich gleich nochmal zurückkomme. Die dritte Bedeutung ist eine, die natürlich mit meinem persönlichen Leben zu tun hat, deswegen werden Sie mir das vielleicht nicht abnehmen. Es ist das einzige Abkommen, was wirklich ein Ergebnis ist einer großen Zivilisationsbewegung, nämlich der Friedensbewegung, die sich ab Ende der 70er Jahre um die drohende, damals eskalierende Atomwaffenrüstung in West und Ost gekümmert hat. Zu einer Friedensbewegung wurde mit großen Demonstrationen ab 1981 folgende bei uns, nicht nur in der Westdeutschen Bundesrepublik, auch in anderen westeuropäischen Staaten, ab 1982 auch eine große Bewegung in den USA, die zunächst mal für ein Einfrieren der atomaren Arsenale beider Seiten auf dem Ist-Stand war, aber dann auch beginnend so Ende 1982, zumindest in der DDR, mit der Bewegung Schwerter zu Flugscharen. Und es ist ein großer Erfolg dieser Bewegung, dass dann 6 Jahre später dieses Abkommen rausgekommen ist. Wenn Helmut Schmidt und Helmut Kohl heute hier wären, was ja nun nicht mehr möglich ist, dann würden sie jetzt aufstehen und mir vehement widersprechen. Und beide würden sagen, es hat dieses Abkommen nur gegeben, weil wir als Bundeskanzler konsequent die Nachrüstung mit den Pershing 2 und den Cruise-Missile durchgesetzt haben, gegen allen Widerstand der Friedensbewegung. Diese Meinung der beiden ehemaligen Bundeskanzler ist falsch. Das sage ich deswegen, weil ich kenne eine Reihe der Männer, es waren alles nur Männer, die damals in den 80er Jahren im Zentralkomitee der KPDSU, also der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, gesessen haben und zuständig für die Außen- und Sicherheitspolitik waren. Ich kenne die, weil wir die manchmal auch aus Deutschland mit Vertretern der Friedensbewegung zu Diskussionen besucht haben, durchaus sehr kontroversen Diskussionen, auch über die sowjetischen SS-20-Raketen damals. Das waren Männer mit den Namen Wladimir Sagladin, vielleicht erinnert der eine oder andere noch dran, Nikolai Portugalov, dann auch der sowjetische Botschafter in Genf, Kwiecinski, und die haben mir immer wieder, nicht nur mir, gesagt, Gorbatschow, der ja ab 1985 in Moskau an die Macht kam, zunächst als Parteichef, dann als Präsident seines Landes. Gorbatschow konnte diese Abrüstung auch der sowjetischen Mittelstreckenraketen und Kurzstreckenraketen in der DDR, SS-21, SS-23, gegen seine eigenen Hardliner im Militär, im Geheimdienst, in der Partei, nur durchsetzen, weil es im Westen diese große, breite, intensive Friedensbewegung gab, die ihrerseits auch diese Abrüstung von den westlichen Regierungen forderte. Warum ist dieses Abkommen inzwischen leider tot? Schon in der Obama-Administration, also jetzt die Jahre 2008 bis 2016, gab es informell, nicht offiziell, den Vorwurf der USA an Russland, dass Russland das Abkommen verletzt, dass Russland eine neue landstationierte Mittelstreckenrakete entwickelt habe, angeblich sogar bereits erste Exemplare an die Streitkräfte ausgeliefert habe. Moskau hat dem bis zuletzt widersprochen und hat die NATO immer wieder eingeladen und gesagt, kommt her, guckt euch diese neue Waffe an, die fliegt maximal 500 Kilometer, fällt also nicht in die Kategorie Mittelstreckenraketen. Die NATO hat dieses Inspektionsangebot leider immer abgelehnt. Umgekehrt gibt es den Vorwurf aus Moskau an die USA, dass mit den Raketenabwehrsystemen, die die USA mit Unterstützung ihrer NATO-Partner in den letzten 3 Jahren stationiert haben, in Rumänien und in Polen, mit der offiziellen Begründung, die richten sich gegen eine Raketenbedrohung aus dem Mittleren Osten, damit ist vor allem Iran gemeint. Da sagt Russland, die Abschussbasen für diese Raketenabwehrsysteme, davon könnte man auch die seestationierten Mittelstreckenraketen der Amerikaner abschießen. Das sind die sogenannten Tomahawk-Cruise-Missiles, weil das ist dieselbe Technologie vom Abschussgerät her. Und deswegen, so die Argumentation Moskaus, verletze auch die USA mit diesem Raketenabwehrsystem den Vertrag. Dem wird aus Washington widersprochen. Das Dilemma ist bis heute, weder die gegenseitigen Vorwürfe sind bis heute eindeutig und auch für uns überzeugend belegt, noch das Gegenteil ist belegt. Wir wissen es leider nicht genau. Und deswegen hätte ich so gut gefunden, beide Seiten hätten dieses Inspektionsregime, dieses Überprüfungs- und Kontrollregime aus dem Abkommen wieder hervorgeholt. Das muss man ja nicht alles neu erfinden. Das ist ja damals mühsam ausgehandelt worden. Und sie hätten gesagt, okay, dann kontrollieren wir uns gegenseitig auf Basis dieses Inspektionsregimes. Das war ja damals so, nach der Unterschrift unter dem Abkommen am 7. Dezember 1987, trat das Abkommen zum Mai 1988 in Kraft. Und dann gab es eine erste 4-jährige Phase, in der die Amerikaner ihre Pershings und Cruise-Missiles aus Westdeutschland, Mutlangen und so weiter abgezogen haben, aus Italien, aus Holland, aus Belgien, überall wo sie standen. Und die Russen, die Sowjets, die SS-20, die SS-21 und die SS-23. Nach dieser 4-jährigen Rückzugsphase, wo immer ganze Zeit Kontrolleure der einen Seite auf dem Territorium der anderen Seite waren und umgekehrt, begann die Zerstörungsphase, in der also diese ganzen Waffen und die Atomsprengköpfe zerstört wurden. Das waren nochmal 7 Jahre, das heißt bis 10 Jahre fast, bis 2001 lief der Vertrag eigentlich und im Mai 2001 war er erledigt, weil beide Seiten ihre Verpflichtungen erfüllt haben. Aber wie gesagt, man könnte das Inspektions- und Kontrollsystem wieder hervorholen, um die gegenseitigen Vorwürfe zu überprüfen. Das ist leider nicht geschehen. Dann hat Präsident Trump im Oktober vorletzten Jahres, also 2018, zum ersten Mal dann offiziell angedroht, wir, die USA, werden aus dem Abkommen aussteigen, wenn Russland die behauptete Vertragsverletzung nicht beendet. Und am 2. Dezember 1918 hat der amerikanische Außenminister Mike Pompeo auf einem Außenministertreffen der NATO in Brüssel offiziell Moskau eine Frist gesetzt, ein Ultimatum, hat gesagt, ihr habt jetzt noch 60 Tage Zeit, also bis zum 2. Februar 2019, um die Vertragsverletzung rückgängig zu machen, also diese neuen angeblichen Mittelstreckenraketen zu zerstören, sonst treten wir die USA aus. Und bei diesem Außenministertreffen am 2. Dezember 2018 haben alle anderen Außenminister, auch unser Heiko Maas, diesem Ultimatum der Amerikaner zugestimmt. Das ist ein großes Problem, weil nach meiner Kenntnis haben die Amerikaner ihren NATO-Partnern niemals überzeugende Beweise vorgelegt für die Behauptung, dass Russland das Abkommen verletzt. Am 2. Februar hat Mike Pompeo dann verkündet, jetzt ist die Frist ausgelaufen, Russland hat nichts gemacht, deswegen treten wir aus dem Abkommen aus. Und eine Stunde nach dieser Ankündigung von Mike Pompeo hat der NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg im Namen aller NATO-Mitglieder, also damit auch im Namen der Bundesregierung, erklärt, wir unterstützen diese Maßnahme der USA. Und 6 Monate später, zum 2. August letzten Jahres, trat der Austritt dann in Kraft. Das ist in so einem Abkommen eigentlich einfach vorgesehen. Du erklärst deinen Austritt und dann läuft immer noch eine gewisse Frist. Am Tag nach dieser Ankündigung von Pompeo hat dann auch Wladimir Putin, der russische Präsident, den Ausstieg der USA verkündet, Russlands verkündet. Ich habe mich lange gefragt, warum Russland sich nicht intensiver für den Erhalt dieses Abkommens eingesetzt hat. Sie haben zwar immer kritisiert, dass die Amerikaner aussteigen wollen und haben immer beteuert, wie wichtig das Abkommen ist und so weiter, aber nach meiner Wahrnehmung hätte man sehr viel mehr tun können seitens der russischen Seite. Ich habe die Antwort gefunden. Die will ich Ihnen erläutern, weil die ist wichtig auch für die Frage, was passiert künftig. Als Trump am 2. Oktober 2018 zum ersten Mal angedroht hat, wir steigen aus, hat er zur Begründung nicht nur die russischen angeblichen Vertragsverletzungen genannt, sondern er hat auch gesagt, dieses Abkommen vom Dezember 1987 ist im Grunde historisch überholt, weil damals gab es nur uns und die Sowjetunion, die überhaupt über Mittelstreckenraketen verfügten. Kein anderes Land hatte sowas. Und deswegen war das ein bilaterales Abkommen zwischen zwei Seiten und damit haben wir mit der Verschrottung dieser Waffen auch weltweit diese Waffen beseitigt. Aber, so sagt Trump, inzwischen haben wir eine Reihe weiterer Länder, die auch Mittelstreckenraketen haben, noch nicht unbedingt mit Atomsprengköpfen, aber das ist ja eine mögliche Option, die später draufzusetzen. Und deswegen müssen wir dieses bilaterale Abkommen irgendwie erweitern, multilateralisieren, also die Länder mit reinnehmen, die inzwischen auch so Waffen haben. Trump hat dann in dieser Rede nur drei Länder genannt, also Länder, die aus Sicht seiner Regierung Schurkenstaaten sind. Er hat den Iran genannt, er hat Nordkorea genannt und er hat China genannt. Er hätte auch noch nennen müssen Israel, Südkorea, Indien und Pakistan. Das sind die sieben Länder, die jetzt tatsächlich inzwischen über Mittelstreckenraketen verfügen. Und von daher, auch wenn es aus dem Mund von Trump kommt, ist es ja nicht unbedingt falsch, ist das ein Punkt, dass man sagt, die historische Situation hat sich verändert. Lasst uns versuchen, dieses ursprünglich bilaterale Abkommen auszudehnen und die anderen jetzt sieben Staaten zu bewegen, auch ihre Mittelstreckenraketen zu verschrotten. Und wenn wir uns jetzt angucken, und ich habe inzwischen herausgefunden, aus russischer Sicht von Herrn Putin, ist diese Sorge sogar noch viel größer als aus amerikanischer Sicht. Und ich habe nachgeguckt, Herr Putin hat in seiner großen Rede vor dem Deutschen Bundestag 2007 und auch in seiner Rede vor der Münchner Sicherheitskonferenz im Jahre 2011 schon auf dieses Problem hingewiesen. Er hat damals gesagt, der Mittelstreckenvertrag ist wichtig, ein historischer Erfolg, wir wollen dabei bleiben, aber es gibt auch andere Länder, die jetzt diese Waffen haben oder demnächst haben wollen und da müssen wir uns drum kümmern. Und warum ist diese Sorge aus russischer Sicht sogar noch größer? Ich zeige jetzt nochmal die Länder, die inzwischen Mittelstreckenraketen haben. Das ist China, das ist Südkorea, Nordkorea, das ist Israel, das ist natürlich hier sehr schwer zu erkennen, das ist das große Indien, das ist Pakistan. Und Sie sehen, all diese genannten Länder können mit ihren Mittelstreckenraketen russisches Territorium erreichen. Aber keiner von denen kann auch nur annähernd US-amerikanisches Territorium erreichen. Ja? Deswegen ist das aus Moskau Wahrnehmung ein relativ größeres Problem. Warum sind die USA ausgestiegen? Ich glaube, das eigentliche Problem in der Wahrnehmung Washingtons ist nicht, dass Russland tatsächlich oder angeblich jetzt neue Mittelstreckenraketen entwickelt hat, sondern das eigentliche Problem aus amerikanischer Wahrnehmung ist China. Weil China inzwischen etwa 90% seiner Raketen sind Mittelstreckenraketen mit so Reichweiten von 2.500 Kilometern. Mit denen kann China zwar nicht amerikanisches Territorium erreichen, es gibt also noch nicht diese strategische Situation wie im Kalten Krieg zwischen den USA und der Sowjetunion, als beide Seiten eben Raketen hatten, oder bis heute haben sie sie noch, wo sie sich gegenseitig erreichen können. Aber China kann mit den Mittelstreckenraketen natürlich amerikanische Militärbasen etwa in dieser Region, auch bis in den Pazifik hinein, erreichen. Ich glaube, das ist aus Sicht der Militärpolitiker in Washington das Problem, und nicht so sehr Russland.